Ich beginne mit einer Lesung aus dem Matthäusevangelium, dem 6. Kapitel. Und da erzählt Jesus seinen Jüngern eine relativ haarige Geschichte, die einem schon ziemlich kribbelig machen kann. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anzieht? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön und dabei gehen sie an einem Tag auf den anderen und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem nach seinem Reich und nach seinem Willen, dann wird Gott euch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag, der wird schon selber für sich sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Ja, steile Worte aus der Bergpredigt. Und für die ersten Jünger gar nicht so schwer zu leben, ganz einfach, weil sie in der Situation einer Minderheit waren, einer Minderheit, die verfolgt wurde, die durch das Land getrieben wurde. Und es war auch leicht, all das, was man besaß, aufzugeben, weil die ersten Christen ganz intensiv unter dem Gefühl lebten, die Welt geht demnächst unter. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr meine Lebensversicherung. Ich muss auch nicht noch mein Reihenhaus noch mal neu isolieren, was ich erst in 20 Jahren wieder rausgekriegt habe, weil das dauert nur noch ein Jahr, dann ist eh alles Ende. Und in dieser Situation ist es sicherlich den ersten Christen relativ leicht gefallen, diese Sätze wortwörtlich zu nehmen. Aber dann sind die Jahre ins Land gezogen, Jesus kam als und als nicht wieder und für die Christen stellte sich die Frage, wie organisieren wir denn jetzt das Leben, wenn wir nicht auf einer kurzen Durchgangsstation sind für 2-3 Jahre, sondern wenn wir uns noch auf länger einrichten müssen und es vielleicht sogar vorkommt, dass der eine oder andere noch seine Rente erlebt. Müsste man dann nicht doch wieder anfangen vorzubeugen und zu planen? Und sollte man Gemeindearbeit dann nicht auch langfristiger denken als nur auf, naja, bis Flyer für nächsten Monat lohnt eigentlich gar nicht mehr, weil dann ist das alles schon erledigt oder so. Und dementsprechend hat die Kirche sich dann tiefgreifend verändert. Man hat angefangen, Strukturen aufzubauen und Regelungen zu treffen, das Ganze aufzuschreiben, um der Nachwelt das weiterzugeben, weil es wurde auch langsam klar, dass die Leute, die Jesus erlebt haben, alle langsam sterben. Und dann kam dieser Wettlauf mit dem Römischen Reich. Erst war man Unterdrückte des Römischen Reiches. Irgendwann kippte die Sache. Es gab so viel Bekehrte, dass auch das Römische Reich davon verändert wurde. Und irgendwann gab es das Römische Reich nicht mehr. Und siehe da, auf einmal war in der Gegend in Europa die christliche Religion nicht mehr eine jüdische kleine Sekte, sondern eine Hauptreligion. Und dann stellte sich für die Menschen, die diese Kirche leiteten, die Frage, wie können wir christlichen Glauben auf lange Sicht etablieren? Wie können wir dafür sorgen, dass alle Menschen vom Evangelium hören und dass wir nicht untergehen in diesen schwierigen kriegerischen Zeiten? Naja, und wenn man sich erstmal im Leben eingerichtet hat und ein bisschen Macht hat und was zu sagen hat, dann fangen die Dinge, die Jesus da gesagt hat im 6. Kapitel, langsam an schwierig zu werden. Und im 12. Jahrhundert, als der gute Franz geboren wurde und gelebt hat, im 12. Jahrhundert war die katholische Kirche im Grunde genommen auf ihrem Machthöhepunkt. Und dieser Machthöhepunkt wurde eigentlich sehr stark symbolisiert durch einen Papst, Innozenz den Dritten, Innozenz der Unschuldige, der keine Schuld hat, wenn mein Latein mich nicht ganz verlassen hat. Es gab schon einige unschuldige Päpste vorher, es ist jetzt der dritte unschuldige Papst. Und dieser Innozenz der Dritte, der hat das in einem Gleichnis, was er von einem anderen Papst übernommen hat, so geschildert, indem er gesagt hat, also es gibt die Sonne und den Mond und der Papst ist wie die Sonne und der Mond, das ist der Kaiser und der Glanz des Kaisers, die weltliche Macht, der Glanz der weltlichen Macht leitet sich von dem Glanz der kirchlichen, der geistlichen Macht ab. Logischerweise, weil wer dient einem höheren Herrn? Die Kirche, weil sie ja Gott dem Schöpfer dient, während der Kaiser, der macht halt so die irdischen Dinge. Und da wird klar, dass dieser Wettlauf zwischen weltlicher Macht und kirchlicher Macht in diesem Moment ziemlich gewonnen war von der katholischen oder von der großen Kirche, die es da so gab und die in Rom ihre Zentrale hatte. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum das gerade bei ihm so passiert ist. Zum Teil lag es daran, dass es bei der Kaisernachfolge Schwierigkeiten gab zwischen unterschiedlichen Strömungen und so. Auf jeden Fall war Innozenz riesig mächtig. Aber in dieser Zeit im 12. Jahrhundert, und das ist, glaube ich, eine Situation, wie sie nicht nur die damalige katholische Kirche, sondern jegliches Unternehmen, jegliche Gruppe erleben kann, ist, wenn man auf dem Höhepunkt dessen ist, was man hat, oder wenn man sein Ziel erreicht hat, dann kommt eine ganz kribbelige Phase. Dann stellt sich nämlich auf einmal die Frage, was kommt dann? Was machen wir jetzt? Wie halten wir den Level, den wir jetzt so erreicht haben? Das gilt für die katholische Kirche in der damaligen Zeit. Dieser Druck lastet auf zum Beispiel Apple. So ein Knaller wie das iPhone werden sie jetzt mit dem iPhone 6 wahrscheinlich nicht landen. Was soll als nächstes kommen? Was ist jetzt der absolut total ultimative Bringer, den noch keiner sich vorstellen kann. Also überall ist es so. Es ist auch für einen persönlich. Was ist, wenn man weiß, dass man sein Maximum an Gehalt erreicht hat? Was ist, wenn man weiß, man hat sein Maximum an Fitness erreicht? Was ist, wenn man weiß, ich habe meine Lebensziele erreicht? Was kommt jetzt noch? Das ist eine große, spannende Frage. Und in dieser Situation steckt die katholische Kirche. Und in dieser Situation beginnt es auch zu gären und zu rumoren. Da gibt es auf der einen Seite neue gesellschaftliche Entwicklungen. Die Städte werden immer bedeutender. Die Kaufleute und Bankiers werden immer reicher und einflussreicher. Und über kurz oder lang wird dieser neue Stand, der dort in den Städten entsteht, aufbegehren gegen das übliche Ständewesen, gegen die Fürsten und wird sagen, eigentlich wollen wir die Macht übernehmen. Und gucke da, wenn wir uns heute die Welt angucken, dann ist es tatsächlich so, dass die Banken meiner Meinung nach in vielen Ländern einfach den Stecker rausziehen könnten und dann ist das Land fertig. Also das fängt da im 12. Jahrhundert meiner Meinung nach an, dass da dieser Machtwechsel stattfindet, dass staatliche Macht gar nicht mehr die alleinige, unumstrittene Macht ist und die religiöse Macht es nicht mehr sein wird, sondern die monetäre Macht, die Verflechtung der Banken das Entscheidende wird. Dann gibt es Erneuerungsbewegungen, die spüren, dass in der Kirche irgendwie der Biss verloren worden ist, wo man hin will, wenn man jetzt alles hat. Es gibt eine ganze Reihe von Erneuerungsbewegungen, die von der katholischen Kirche zum Großteil sehr radikal und knallhart verfolgt werden. Es fängt langsam an, die Idee, dass es gut wäre, eine Inquisition zu gründen. Das kommt dann ein paar Jahre später, aber so ein bisschen so, wie die Inquisitoren auftraten, treten die da auch schon auf. Und in diese Situation hinein wird Franz von Assisi geboren, wie die Angela schon sagte, als Sohn von vermögenden Eltern. Mit 20 Jahren begibt er sich als Ritter in so einen Kleinkrieg, der zwischen irgendwelchen kleinen Fürsten da stattfindet, ist allerdings dummerweise auf der falschen Seite. Er gerät in Gefangenschaft und wird in dieser Gefangenschaft gehalten, um Lösegeld zu erpressen. Auch das ist nichts Neues, sondern es gibt es auch bis auf den heutigen Tag, dass sowas funktioniert. Und sein Vater kauft ihn dann nach 2 Jahren frei. Er ist gesundheitlich angeschlagen, auch ist sicherlich seine Vorstellung von Ritter in heller Rüstung, der tapfer in den Krieg zieht, ein bisschen zerbröselt. Aber er macht es 4 Jahre später nochmal, zieht nochmal in einen anderen Krieg, wo es darum geht, eine papsttreue Gruppierung zu unterstützen. Und auf dem Weg dorthin, so erzählt die Legende, hat er ein Erlebnis, wo Gott ihm begegnet und sagt, pass auf, mach doch wirklich mal was Bedeutendes. Zieh nicht für den Papst in den Krieg, sondern erneuere die Kirche. Und da fängt dann so langsam an das Wirken des Franz von Assisi. Ich will euch gar nicht viel über seinen Lebensweg so erzählen, das könnt ihr alles im Internet nachlesen. Es ist auch gar nicht so einfach, so die Hard Facts zu finden, weil es gibt über diesen Franz so dermaßen viele Legenden, dass es schon beinahe mulmig wird. Also bei manchen Sachen habe ich so gedacht, da sieht schon Jesus beinahe ein bisschen blass gegen aus, was der Franz alles so an Wundern gemacht hat. Was deutlich macht, dass er eine Hammerausstrahlung gehabt haben muss. Die Legenden sind ja ein Echo davon, wie beeindruckend der gewesen sein muss. Und das muss enorm gewesen sein. Worauf ich mich konzentrieren möchte, ist auf eine kleine Sache. Ähnlich wie andere Erneuerungsbewegungen fechtet der Franz von Assisi den Besitzstand der Kirche an. Und um euch mal vorzuführen, wie das ungefähr aussah, habe ich einen kleinen Filmausschnitt, der allerdings mittelalterlich ist und deswegen ein bisschen duster ist. Deswegen muss ich hier auch so ein bisschen mittelalterliche Atmosphäre machen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen erkennen können. Ich finde den Kontrast ziemlich cool zwischen diesem Typen, diesem leicht übergewichtigen Typen, halt so bestes Alter, so wie ich, der da in seiner Kutsche sitzt und da diesen steilen Berg hochgekarrt wird, während die Leute da, wer weiß was, sich anstrengen. Und auch diesen Kulturbruch zwischen den Franziskanern mit ihren braunen Kutten und diesem Papstgesandten mit seinen ganzen Bommeln und Trotteln und was er da alles so hat. Das heißt also, diese Erneuerungsbewegung des Franziskus, der sagt, es ist, wir müssen uns loslösen von unserem Besitz, von unserer Macht, von all dem und müssen uns allein auf Gott konzentrieren. Trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn und danach alles andere und kümmert euch nicht um Besitztum, um Kleidung und sowas. Wird ganz deutlich in diesem Filmausschnitt, wenn man einfach nur sieht, wie diese beiden Parteien sind. Man kann sich vorstellen, dass wenn so einer, der sagt, lass alles los, was du an Besitz hast, zu so einem Papst kommt, dass der Papst da relativ unwirsch darauf reagiert. Aber das Interessante ist, dass der heilige Franziskus nicht als Ketzer endet und der Franziskanerorden, diese Organisation, als Ketzergruppe auch verfolgt wird, sondern das Interessante ist, dass Innozenz der Dritte ihn hinein in die Kirche nimmt und als eine wichtige Erneuerungsbewegung der katholischen Kirche ansieht. Da gibt es natürlich auch Legende zu, dass er so einen Traum hatte und so und klar und all so Sachen. Ich glaube, was wir daran, an dieser kleinen Sache lernen können, ist, dass wir, wenn man etwas neu machen will, wenn man etwas verbessern möchte, dass man genau überlegen muss, wie, in welche Worte man das kleidet und was man eigentlich will. Ob man sich hinstellt und sagt, also der Laden hier ist einfach total Mist, das ist alles Blödsinn, das ist alles ungottlich, ungeistlich, ich zeige euch mal, wie man das richtig macht. Und das sind die Leute, die geendet haben als Ketzer. Oder ob man es so angeht wie Franz von Assisi, der definitiv ein demütiger Mensch war und das auch gegenüber dem Papst und der katholischen Kirche. Und der sich gesehen hat als jemand, der in die katholische Kirche hinein, in die bestehenden Strukturen hinein eine Veränderung bringen wollte. Und ich glaube, wenn wir Dinge in unseren Lebensbereichen sehen, wo wir spüren, da müsste es vorwärts gehen, da ist was verloren gegangen, was früher mal war, da muss neu drüber nachgedacht werden, wie es weitergehen soll, dass wir auch gucken müssen, wie bringen wir das an? Wie bringen wir das an, wenn wir in unserer Gemeinde Dinge sehen, wo wir denken, das läuft nicht gut? Wie bringen wir das an, wenn wir in unserer Firma, auf unserer Arbeit, in einem Freundeskreis, in einem Club, was immer wir sind, wo wir in der Gemeinschaft von Menschen sind, wo wir spüren, da läuft etwas nicht richtig gut. Wie bringen wir das an? Stellen wir uns dahin und sagen, hey, pass mal auf, ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt und wo es richtig lang geht. Oder stellen wir uns hinein in die Gemeinschaft, in die Gesamtheit. Und dadurch, dass Franz von Assisi sich so in diese Gemeinschaft gestellt hat, konnte Innozenz der Dritte diese Bewegung in die Kirche hinein aufnehmen und Franz konnte der Kirche einen neuen Impuls geben. Ich meine, die Päpste haben immer noch schicke Sachen an, bis auf den heutigen Tag. Aber trotzdem ist mit dieser Bewegung des Franz von Assisi und auch anderen Orden, die ähnliche Ideen vertreten haben dann wie Franz, ist eine ganz wesentliche Bewegung innerhalb der katholischen Kirche entstanden, die ein Stück Gegengewicht gemacht haben. Und wenn ihr mal die Augen auf habt, so Franziskaner gibt es ja bis auf den heutigen Tag. Das heißt also, was der Franz da gestartet hat, ist eine Sache, die bis auf den heutigen Tag nachwirkt. Und noch heute können uns Franziskaner in Frage stellen mit dem, wie wir leben und was wir tun. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch das Ende der Leben dieser beiden. Innozenz ist älter als Franz von Assisi und stirbt eher. Und Innozenz ist auf einer Reise nach Perugia von einer wichtigen Konferenz, verstirbt da unterwegs. Seine Leiche wird in Perugia zwischengelagert, bis sie dann feierlich in Rom da beerdigt werden soll. Und sein Leichnam wird beraubt. Und als die Kuriere aus Rom in Perugia ankommen, da lag dann nur noch so eine nackte Leiche rum. Also dass jemand, der schon auch so ein bisschen die Gier nach Reichtum repräsentiert hat und der mächtigste Papst war, dass er dann ausgeraubt nackig da in Perugia in irgendeiner Kirche oder in irgendeinem Gemäuer lag, finde ich einen interessanten Aspekt darüber, wie Leben läuft. Das ist das Ende von Innozenz den Dritten. Und Franz wird überall in der Welt noch als eine wichtige Person gesehen. Was der heilige Franz uns persönlich sagen kann, davon wird jetzt die Angela erzählen, weil für die war der heilige Franz nämlich eine wichtige Person.
Tja, bei mir ist die Geschichte von Franz von Assisi buchstäblich in mein Leben reingebrochen. Ich war 15 Jahre alt, bin aufgewachsen, wirklich mit einem gut behüteten Elternhaus, hatte keine nennenswerten Probleme. Ich habe mich mit meinen Eltern gut verstanden, aber der Glaube war nie ein Thema für uns zu Hause. Wurde nie darüber gesprochen. Ja, war einfach uninteressant. So, und in der Situation habe ich ein Buch geschenkt bekommen mit der Lebensgeschichte des Franz von Assisi in Romanform. Nun war ich 15, war manchmal etwas rebellisch und auch ziemlich empfänglich für nette Geschichten. Vor allem habe ich mich für Historien interessiert. Geschichte war immer so mein Lieblingsfach. Und dann las ich diese Geschichte. Die hat mich völlig aus der Spur gebracht. Mich hat der Franz von Assisi in diesem Roman kolossal beeindruckt. Und davon, wie der mich bis heute immer noch beeindruckt, immer wieder herausfordert, will ich euch erzählen. Zunächst mal hat mich als 15-Jährige die radikale Lebensführung komplett begeistert. Ja. Also wenn man so richtig rebellisch ist und seinen Eltern manchmal Paroli bieten möchte, ist es natürlich toll, ja, so sich vorzustellen, ich verlasse jetzt mein Elternhaus, ich sag jetzt meinem Vater, so geht's nicht. Und ich mache jetzt ein Riesenwerk auf und ich sammle einen Haufen Leute um mich rum. Ja, also man träumt ja so als 15-Jähriger. Also ich habe davon geträumt. Diese Radikalität hat mich begeistert und ich habe dann so ungefähr zum ersten Mal in meinem Leben gebetet. So nach dem Motto, Herr, was der kann, das will ich auch können. Zeig mir, wer du bist, wie ich da hinkomme. Ja. Und das hat aber dazu geführt, dass ich mich mehr und mehr mit dem Glauben auseinandergesetzt habe und ich habe dann tatsächlich mit 16 Jahren mein Leben Jesus übergeben. Und man könnte ja meinen, ich habe dann dieses Buch ad acta gelegt, aber so war es nicht. Der Franz von Assisi hat mich immer wieder herausgefordert. Dieser Franz von Assisi war ja sehr, sehr radikal, zunächst mal in seiner Liebe. Diese Liebe, die hat mich beeindruckt und zwar deswegen, weil die so bedingungslos war. Er hat, wenn ich mir ihn so versuche vorzustellen, und ihr merkt schon, ich bin heute noch emotionaler, ich bin jetzt so der nüchterne, sachliche Typ, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, wie sehr diese Liebe die anderen Menschen angesprochen hat. Und diese Liebe, die war so bedingungslos und radikal, dass ich gedacht habe, das ist für mich eine Person, die Jesus auf Erden repräsentiert. Gut, also ich habe manchmal so meine Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie folge ich Jesus nach, wie mache ich das, wie setze ich das in meinem Leben um, weil er für mich manchmal, in manchen Phasen so unglaublich weit weg ist. Und Franz von Assisi war der erste Mensch, von dem ich gelesen habe, der es für mich umgesetzt hat. Und diese Liebe hatte er nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Tieren und zu der Umwelt. Gut, ich bin dann eine Zeit lang in die ökologische Bewegung gegangen, habe dann auch demonstriert gegen Pershing-Raketen und habe dann versucht, meinen Eltern klarzumachen, dass man doch nach ökologischen Gesichtspunkten leben müsste. Und auch das hat mich damals bei ihm total beeindruckt und herausgefordert, weil ich gedacht habe, diese Liebe zu Tieren und zur Umwelt ist was uns herausfordert, Gottes Schöpfung zu bewahren. Und so hat mich diese Lebensgeschichte immer wieder in verschiedenen Lebenssituationen auch begleitet. Ich habe sie dann ab und zu mal weggestellt, habe sie dann vielleicht ein paar Jahre lang vergessen. Die kam dann wieder. Und das Erste, was ich eigentlich dann so im Erwachsenenleben gelernt habe, ist, dass Liebe nicht ein schwaches Wort ist. Also für mich war ziemlich schnell klar, Liebe ist für mich nichts für Weicheier. Das ist kein so ein Gefühlsduselei, und das hat auch nichts mit Romantik zu tun, aber nicht nur, sondern das ist für mich ein ganz starkes Wort. Und Liebe ist etwas, wofür ich mich entscheiden muss. Also ich habe dann immer wieder gelesen, dass er sich regelrecht durchgekämpft hat, durchgerungen zu dieser Entscheidung. Und da war mir dann klar für mich, ich will das auch, ich will diese Entscheidung treffen, andere zu lieben, so schwer mir das auch manchmal fällt. Es gibt ja wirklich Menschen, die machen es einem ehrlich nicht leicht. Aber ich habe dann entdeckt, es ist eine Entscheidung. Und diese Kämpfe, die ihn immer wieder durch das Leben geführt haben, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat, sich selber schlecht gemacht, schlechter als er sicherlich war, gekämpft hat um diese Anerkennung. Das hat mich beeindruckt und das habe ich auch ein Stück dann übernommen. Natürlich nicht in der Form, ja, ich gehe jetzt nicht irgendwo in eine Höhle beten, aber dieses Kämpfen, das habe ich von ihm gelernt und daran werde ich immer wieder erinnert. Diese Kämpfe fanden ja bei ihm meistens in der Stille statt. Das heißt, er hat sich zurückgezogen. Und manche mögen es Zufall nennen. Ich sage, das ist für mich kein Zufall, dass ich irgendwann vor 10 Jahren ein kleines Franziskanerkloster kennengelernt habe. Das ist ein Haus der Stille im Schwarzwald. Und da ziehe ich mich so 1-2 Mal im Jahr für ein paar Tage zurück und lebe da mit den Nonnen und mit den Gästen, die dort sind, arbeite da auch mit und kann dann wirklich beten. Und diese Atmosphäre dort, dieses einfache Leben, wo man ein Zimmer hat, wo nur ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank, ein Bett steht und ein Waschbecken. Wir haben keine Duschen im Zimmer und auch kein Telefon und keinen Fernseher. Es gibt nur einen Telefonanschluss im Haus. Das tut mir richtig gut. Und auch dieses Laufen da in der Natur, dann ein Stück die Natur zu spüren und mit der Natur zu leben, das ist was, das mir, die ich in der Stadt aufgewachsen bin und in der Stadt lebe, einfach total gut tut. Das Nächste, was mich bei Franz von Assisi immer wieder herausfordert und auch echt begeistert, ist seine Prioritätenliste. Ich weiß nicht, wie eure Prioritätenliste aussieht. Also bei mir steht die Suche nach Gott nicht immer oben dran. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eher weniger. Ja, also ich entdecke immer wieder, ich werde so gefangen genommen von Alltagsgeschäften, Alltagssorgen, Alltagsplanungen. Und es gibt Wochen und Monate, da denke ich einfach nicht mehr an eine Prioritätenliste, so, und trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ist dann für mich nicht so das Wichtige. Und da entdecke ich, dass manchmal immer wieder diese Geschichte auftaucht von dem Franz von Assisi, der mich dann daran erinnert, an das, welche Priorität er hatte in seinem Leben. Und dann wird mir wieder klar, okay, es wird wieder Zeit, mich zurückzuziehen, meine Prioritäten neu zu ordnen und mich da auch wieder zu hinterfragen, was ich eigentlich anstellen mit meinem Leben, wo ich meine Prioritäten setze. Und was mich als Letztes begeistert, ist es begeistert mich wirklich, was bin ich bereit zu riskieren für meinen Glauben. Klar, wir leben jetzt in einer Welt, in einer Zeit, in einer Umwelt, in der es uns noch leicht gemacht wird. Aber ich frage mich das schon, wenn ich die Nachrichten anschaue, was bin ich bereit zu riskieren? Wie viel bin ich bereit, auch von mir selber preiszugeben, mich verspotten zu lassen? Und ihr könnt mir glauben, es ist nicht immer einfach. Also ich habe wirklich Erlebnisse, wo ich spüre, dass Menschen, ja, sagen wir, mich komisch angucken, weil ich plötzlich anfange, von meinem Glauben zu reden. Mir dann gesagt wird, also du bist aber schräg drauf, also dein Wortschatz, der ist ja echt total komisch, kann ich jetzt gar nichts mit anfangen, das ist noch so die harmlose Variante, ja. Aber dann zu spüren, dass auch Ablehnung kommt, dass mich auch Leute wirklich verleumden, die dann plötzlich auf die Idee kommen zu sagen, boah, so wie du dich benimmst, das ist aber kein christliches Benehmen und das ist aber heuchlerisch und so weiter. Und das dann aber auch weiter erzählen, ja, wo ich sage, es ist für mich Es kostet mich was, zu meinem Glauben zu stehen, wohl wissend, dass ich nicht schlechter oder besser bin als jemand anderes. Und da orientiere ich mich manchmal auch an dem Franz von Assisi, dem war es wirklich egal, was andere von ihm dachten. Er hatte wohl eine Ausstrahlung, die ziemlich schnell auch andere begeistert hat, zum Beispiel auch eine Clara von Assisi, die mich als Frau natürlich dann auch ein bisschen anspricht, wobei ich mich weniger an ihr orientiere, aber sie war eine adlige Frau, die ihm ziemlich schnell nachgefolgt ist, wohl wissend, dass ein Ehemann schon ausgesucht war, dass sie es riskiert hat, dass ihre Familie ihr Gewalt antut, sie mit Gewalt in die Ehe reinpresst. Also sie hat unglaublich viel aufgegeben, ähnlich wie Franz von Assisi. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, ich gebe jetzt alles auf, ja, ich verkaufe jetzt alles, wir verkaufen Haus, Auto, was weiß ich, und gehen in die Armut. Das habe ich nie für mich als Ruf gespürt. Aber diese Frage mir zu stellen, wie viel bin ich bereit aufzugeben und zu riskieren für meinen Glauben, die stelle ich mir schon immer wieder. Die taucht auch immer wieder in meinem Leben auf. So, um das abzuschließen, ich habe euch etwas mitgebracht. Es gibt eine Zusammenstellung von verschiedenen Ideen, wie Franz von Assisi sich das Leben vorgestellt hat. Vor allem, wie er sich vorgestellt hat, was Gott von uns hält und wie er sich vielleicht uns vorstellt. Das eine war der Psalm 104 und das ist so das, was er gelebt hat, diese Liebe zur Natur und diese Einfachheit und dieses direkte Umgehen mit der Natur. Aber diese Regeln, diese Ideen, die ich euch heute mitgebracht habe, sind ja eigentlich Regeln des Zusammenlebens der Franziskaner. Das sind einfach Bausteine. Die hängen bei uns mittlerweile im Flur, weil ich die so, ja, mir gefallen die einfach gut und so ab und zu fordern sie mich heraus. Und ich habe euch diese Bausteine mitgebracht. Es sind, ich weiß nicht, ich glaube 15 oder sowas. Und diese Bausteine haben wir einzeln auf kleine Kärtle drauf. Ihr könnt euch also immer eins ziehen. Und dann im Anschluss, wenn ihr das gezogen habt, habt ihr ein bisschen Möglichkeit, darüber nachzudenken, die vielleicht mitzunehmen für euch nach Hause. Vielleicht habt ihr ja eine Idee für euch selber da drin gefunden oder ja, vielleicht auch nicht, aber guckt einfach mal. Und während wir die austeilen, beziehungsweise während ihr das dann euch darüber nachdenken könnt, gibt's ein bisschen Musik. Danke. Ralf wird dann die Stille abschließen.